Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig, geh gleich wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor dem Mikro.
Es ist so viel geschehen, es ist so viel passiert. Du hast so viele unbenutzte Apps deinstalliert. Du hast so schwer malocht, du hast so hart gerackert. Du hast gelocht, du hast geheftet und du hast getackert. Fahr mal runter endlich und schalt die Sorgen aus. Hier kommt die Wellness-Show durch die Boxen in dein Haus. Ja, jetzt ist Füße hoch, mach fest und flauschig an. Jetzt heißt es Zeit für mich und Zeit für dich, Olli und Jan.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box.
Es ist Boomer Crunch, es ist die kleine Mittwochssendung, es ist die Ausgabe für zwischendurch, es ist der kleine Genusshappen, um euch bei der Stange zu halten. Ja. Mir zugeschaltet in einer wirklich modernen Beleuchtung, ja. Jan Böhmermann, ich grüße dich.
Ja, ich grüße dich, Olli, und ich grüße Sie, meine Damen und Herren, heute in der KW 36. Wir haben die Kalenderwoche 36 und Olli Schulz und ich haben uns heute für Sie bei Fest und Flauschig in der Boomer Crunch Edition was ganz Besonderes ausgedacht, einfallen lassen. Wir haben heute Stimmen vom Radio, Stimmen von alten Herren.
Wir sind alte Herrenstimmen, weil wir kommen auch langsam in das Alter, wo wir so gemütliche Stimmen haben. Bei mir liegt es daran, dass ich das ganze Wochenende gesungen habe. Zweimal in Hamburg, einmal in Papenburg und heute mit dem Wagen 6 Stunden zurückgefahren bin und einfach komplett am Ende bin. Ich sag's gleich am Anfang der Sendung. Warum, was ist der Grund deiner sanften Stimme,
Jan? Ich muss sagen, ich bin jetzt tagsüber in die Produktion gegangen. Ich habe endlich mal wieder wirklich hart gearbeitet, indem ich ja gesungen habe und das wird in ein paar Wochen dann zur voller Blüte kommen in der Veröffentlichung und das ist heute, hat stattgefunden und es war sehr anstrengend und ich kann ja nicht, also ich bin ja kein Profisänger.
Aber du bist ein guter Sänger.
Ein sehr guter Sänger und vor allem bin ich ein sehr guter Küsser.
Und das kann ich aus Erfahrung auch erzählen. Trotzdem, Jan, ich muss gleich zu Beginn kommen. Wir haben uns sogar noch Samstag gesehen. Ja. Du warst nicht auf meinem Konzert. Ich habe Freitag noch bei der ersten Show gesagt, morgen kommt Jan vorbei und alle haben gejubelt. Und dann habe ich gesagt, ihr müsst euch gar nicht freuen, mit euch redet er sowieso nicht. Nee, genau. Weil du ja nun jetzt nicht derjenige wärst, der ins Publikum gelaufen wärst. Es hat trotzdem nicht geklappt. Wir haben uns danach aber noch gesehen, ja, zu einem kleinen Spaziergang. Und du warst ein bisschen aufgewühlt. Du kamst von einer Veranstaltung, die, glaube ich, ganz interessant war. Ich habe mir so ein paar Sachen angeguckt, die für Furore gesorgt hat. Kann man das so sagen?
Naja, ich war eingeladen in Hamburg im Michel. Eine Zeitung hat mich eingeladen, die haben da irgendwie so ein Podium veranstaltet. Ich habe das in so einer Sommerlaune zugesagt und habe gedacht, das ist eine gute Idee. Und dann kam der Termin näher und ich dachte, oh, das ist, steht ja jetzt an. Und habe mich dann entsprechend vorbereitet. Es sollte so ein Werkstattgespräch sein. Das war ein Termin oder ein Gespräch
zwischen dir, Giovanni Di Lorenzo und Markus Lanz zum Thema, wie viel Macht haben die Medien?
Ja, und Macht und Ohnmacht der Medien und so. Und dann saßen wir zwei da schon, allein die Konstruktion, in so einer riesigen Kirche zu sitzen. Der Hamburger Michel ist ja wirklich die Prunkkirche der Stadt. Dann saßen wir also drei Herren in ihren geschneiderten Anzügen da. Das war schon so ein bisschen, ich hatte mir zwei Sachen vorgenommen. Ich wollte den Witz bringen, wenn es irgendwie Gelegenheit gibt, dass wir heute Abend hier sitzen, um das Patriarchat zu kritisieren und den Feminismus voranzubringen. Das habe ich unterbekommen. Und das Zweite ist, ich wollte einmal das Konzept falsche Ausgewogenheit, False Balance ansprechen in Gegenwart meiner beiden Mitdiskutanten. Und das habe ich da, also ich war jetzt, bin ehrlich gesagt mit Tischtennisschlägern zum Volleyballspiel gekommen, so intellektuell, weil ich nicht darauf gefasst war, dass es jetzt irgendwie noch, ich dachte, wäre ein freundlicher Abend. Und dann habe ich offensichtlich aber wirklich gar nicht mit böser Absicht oder sowas da irgendwas ausgelöst, wo dann die beiden Italiener links und rechts von mir angefangen haben, schon. Das war, also dafür, ich finde,
war eine leidenschaftliche, ich hab dann nicht das Ganze gesehen. Es ging ja 4 Stunden, aber ich habe ein paar Ausschnitte gesehen und man kann ja sagen,
das geht doch nicht 4 Stunden.
Nee, 2 Stunden ging es, glaube ich.
Es ging so anderthalb Stunden. Also wir wollten eigentlich einen netten Abend da verbringen. Es war auch wirklich, es war eine herrliche Schlacht und wir haben uns auch hinterher gefangen und dann irgendwie freundschaftlich in den Arm gelegen, am Ende wieder den Michel verlassen. Es war aber natürlich eine Diskussion, eine echte Debatte und das war doch überraschend. Zum einen, wie hoch her es dann ging und zum anderen auch, wie das dann im Nachhinein aufbereitet wurde. Weil
die Medien, also einige Medien, ich habe eben gerade mich nochmal vorbereitet, ich saß nämlich 2 Stunden auf dem Weg vom Papenburg, vom Konzert, wo ich gestern gespielt habe, in der Vollsperrung.
Wo war Vollsperrung?
50 Kilometer vor Berlin. Ich bin so gut durchgefahren gekommen. Ich bin gestern Abend um 3 ins Bett, um 8 aufgestanden, übermüdet, weil ich einfach zurück musste hier nach Hause. Und dann habe ich gedacht, ich bin super durchgekommen und dann Vollsperrung. Und dann habe ich mir die Zeit genommen, um mir so ein bisschen was anzugucken. Da wird ja einiges diskutiert gerade, dass du irgendwie Meinungsfreiheit unterbindest, dass du dagegen bist. Ja. Henrik Streeck hast du angegriffen und Kikuli, dass du die nicht als renommierte Virologen oder Wissenschaftler ansiehst. Achim Reichelt, der hat sogar, glaube ich, gerade eben noch mal mit hochrotem Kopf auch noch mal
Achim Reichelt von Kuddeldaddeldu, doch nicht mal die
Bildzeitung macht. Julian Reichelt, Julian, der Sohn von Achim Reichelt, hat
auf der Spieler, Rolltreppe im Koffer sie nach
hat
oben,
auch noch mal gesagt, du bist jemand, der die Meinungsfreiheit unterbindet, ja. der also eigentlich eine Diktatur fordert, ja, genau. Also dass man nicht mehr alles sagen darf. Und ich glaube, es hätte noch mehr Furore gesorgt, wenn nicht der große Schauspieler Til Schweiger gestern auch noch ein Video veröffentlicht hätte.
Nee, also natürlich geht es nicht um Verbote für Andersdenkende, sondern ich bin einfach nur dafür, dass Andersdenkende mit Gewalt bei Bild TV auftreten müssen, um sich dann da in einem für sie angemessenen Umfeld präsentieren zu dürfen. Nee, das war dann natürlich so ein Abend, der so am Rande in Bildschlagzeilen schon gedacht wurde. Das merkte man da schon in der Diskussion, dass da schon so Debatte konditioniert ist auf, wie kommt das in der Bildzeitung an? Und ich sagte, also ehrlich gesagt,
hast aber auch hart argumentiert, das muss man mal sagen.
Ja, was mich total genervt hat, ist, dass ich dann natürlich, wenn auf die Frage, ja, was ist denn nun schlecht an der Forschung von Henrik Streeck oder an Alexander Kekulé, dass ich dann natürlich nicht, ich bin ja kein Virologe, natürlich nicht, aus dem Stegreif sage, ja, die Gangl-Studie ist so ein kleines bisschen unseriös, Herr Lanz, und da steckt ein riesen PR-Unternehmen dahinter, und das war zwar zum Zeitpunkt, als sie gemacht wurde, ganz aktuell, weil es die erste Studie war, aber im Nachhinein haben alle gesagt, ja, aber Hüstel, so richtig seriös ist das nicht. Und weißt du, also auf diese Debatte sich einzulassen ist ja Quatsch, weil du sowieso zum einen verlieren kannst nur und zum anderen auch, weil einfach, habe einfach keine Ahnung davon. Womit ich mich aber bei aller Bescheidenheit.
Aber genug Ahnung, um zu sagen, dass Henrik Streeck nicht so oft in die Sendung eingeladen werden soll.
Ja, also natürlich, wenn man
also sagt, der ist auch wirklich. Also Henrik Streeck hat wirklich auch Bock auf TV, das kann ich nur sagen.
Weißt du, alleine die Anzahl der Auftritte in diversen Talkshows und eben unter anderem auch in dieser Talkshow ist, und ich habe ja gar nicht gesagt, dass das falsch ist, sondern nur mal die Frage in den Raum gestellt, ob das eine gute Idee ist. Leute, die, ich sag mal, losgelöst vom wissenschaftlichen Konsens noch so Spezialmeinungen haben, die eben relativ wenig mit Wissenschaft zu tun haben, ob man denen wirklich eine so ausgedehnte Bühne bieten muss, und zwar immer und immer wieder, weil sie nach Fernsehkriterien ganz gut funktionieren. Und dass das eventuell auch gerade in so einer Zeit, wo Pandemie ist und wo Leute untereinander schon nicht kommunizieren, weil sie alle eingesperrt in ihren Häusern sind und Medien umso wichtiger sind, damit die Leute sie informieren können, dass man in dieser Zeit nicht vielleicht ein bisschen größere Verantwortung trägt als normal und sich zumindest, also ich habe gar nicht gesagt, das war falsch, sondern ich habe einfach wirklich nur die Frage in den Raum gestellt, ob das eventuell nicht was ist, worüber man selbstkritisch nachdenken muss. Aber dazu kam es dann gar nicht, weil ich wirklich, da ist wirklich Dampf aus dem Kessel gekommen, und ich habe die ganze Zeit, ich wollte doch gar nichts, es war gar nicht wirklich nicht böse gemeint.
Puterroten Kopf hatte Markus Lanz, das habe ich auf alle Fälle im Video gesehen.
Ja, ich habe gedacht, jetzt fühlt er sich so, wie Armin Laschet sich gefühlt hat bei ihm in der Sendung.
Dabei hast du damals noch mit Charlotte Roche in deiner alten Talksendung den so abgefeiert,
Markus Lanz. Und ganz ehrlich, Markus Lanz, ich finde, ist ein super Talkmaster und große Erkenntnisgewinne in seiner Sendung, aber trotzdem, also, weißt du, wir saßen da beide ja auch, und da hat er hier Giovanni das auch den Ball so reingespielt. Ihr seid ja zwei Leute, die von denen behauptet wird, sie haben eine politische Wirkmacht. Und dann sitzt du da natürlich als Quatschvogel, der sich extra für den Abend schnell aus dem Kapuzenpullover gestellt hat, um da irgendwie im Michel, damit das Kreuz nicht von der Wand fällt, sag ich mal so.
Ne, der ein riesiges Kreuz.
Und neben mir sitzt der Mann, der vor 2 Jahren Wetten, dass moderiert hat. Und das ist irgendwie so eine, da muss ich schon mal fragen, ja, ist ja eine gute Idee, aber vielleicht sollte man das auch, also auch wir als Unterhalter, wir sind ja beide aus der Unterhaltung, sollten das, glaube ich, hinterfragen und gucken, ob das richtig ist so und was man da tun kann und warum das so ist und ob das vielleicht nochmal zurückgeht und ob, es gibt ja auch einen großen journalistischen Zweig in den Medien, die wirklich ganz anders arbeiten, also auch mit 700 Korrespondenten, mit Leuten, die sich richtig gut auskennen, die sich ganz anders vorbereiten, inwieweit man diese Welten vielleicht wieder zusammenbekommt. Und ich dachte ehrlich gesagt, darauf läuft dieses Gespräch hinaus. Also ich dachte, es wäre ein Werkstattgespräch, wo wir diese Fragen besprechen können unter so 3 alten Schmuseboys.
Oldtimern.
Ja, aber das.
Warum hast du Markus Lanz geduzt und Giovanni
Lorenzo gesehen? Und das muss ich auch mal ganz kurz sagen. Also, ich wollte die subjektive Situation nur mal kurz darlegen, weil ich saß da auf dem Podium und es war wirklich, waren 40 entspannte Minuten und irgendwann fiel mir dann auf, dass an der Balustrade im Michel überall diese großen orangenen Rettungsringe hängen von der Seebrücke, weil die evangelische Kirche sich eben auch einsetzt für Seenotrettung. Und dann dachte ich so, okay, jetzt möchte ich aber nicht den Abend vergehen lassen und Giovanni wenigstens nochmal auf diesen einen Satz anzusprechen, worauf sich auch übrigens dieses Zitat mit der Menschenfeindlichkeit bezog. Nämlich diese Menschen wirklich von Menschenfeindlichkeit durchdrängte Position.
Sollen wir wirklich retten oder sollen wir das machen?
Genau,
oder
also diese menschenfeindlich durchdrängte Position oder sollen wir es lassen? Ist das wirklich eine Frage, die wir diskutieren können? Sollen wir Menschen, die am Sterben sind und die ertrinken, retten oder nicht? Und wollen wir wirklich einen irgendwie über Jahrhunderte gewachsenen Konsens einfach aufgeben, weil es jetzt gerade geil knallt in der neuen Beilage von der Zeit? Und das war eigentlich, darauf bezog sich das. Und dann dachte ich, okay, ich kann mich hier nicht von diesen Rettungsringen anglotzen lassen und das nicht ansprechen. Habe ich es angesprochen. Mhm. Und dann hörte ich schon so rechts von mir, atmet ist schwer. Und dann habe ich einmal irgendwie gesagt, ja, und ich habe mich auch gewundert, warum dieser eine sehr gut frisierte Virologe, den keiner kannte in der Fachcommunity und wo alle gestöhnt haben, als er auftauchte, wo nach 2 Monaten rauskam, dass er irgendwie der ehemalige Bild-Chefredakteur und in der PR-Agentur dahinter steckte, um diese Studie zu promoten, warum der auf einmal so oft und auffallend gut frisiert, auch als alle Friseure noch zu hatten, immer bei Lanz in der Sendung mhm. saß, in der Frequenz, wie das einfach seinem wissenschaftlichen Standing nicht gerecht wurde, wie ich das beurteilen konnte, nachdem wie die anderen Wissenschaftler, die seit 20 Jahren an Viren forschen und auch vor allem an Coronaviren, nicht an HIV-Viren und HIV-Viren, dann gestöhnt haben. So, und dann merkte ich schon, oh, ach du Scheiße, hier ist irgendwas, ich habe irgendwas vielleicht irgendwie falsch gemacht. Und hab dann
Na, Markus Lanz will natürlich seine Sendung und sein Standing verteidigen. Der fühlte sich sehr angegriffen davon, dass du
aber das war ja gar nicht meine Intention.
Frage ich mich wirklich auch, ich gucke ja nicht oft Markus Lanz, aber Henrik Streeck habe ich wirklich sehr, sehr oft bei ihm gesehen. Was ich einfach nicht weiß, und ich bin auch echt Corona-müde, ich muss mir auch keine Diskussion mehr angucken darüber eigentlich. Meine Frage ist, gibt es keine anderen Virologen? Es waren ja auch mal ein paar Virologinnen dabei und so, aber alle die Leute, die glaube ich Ahnung haben, oder ich will jetzt gar nicht sagen, dass Herr Henrik Strick keine Ahnung hat, aber viele sind auch müde geworden. Ich glaube, Christian Drosten lässt sich auch in keiner Talkshow mehr blicken zum Beispiel, weil er einfach keinen Bock mehr hat auf diesen ganzen Diskussionskram und die ganzen Vorwürfe. Es ist wirklich eine vergiftete Zeit gerade, was dieses Thema
angeht. Ja, würde ich,
Thema
würde das gar nicht,
dafür, ja, aber ich würde das gar nicht
immer
so
mehr nein. Leute auseinander. Aber ich würde das gar nicht werden, so, ich würde das gar nicht so giftig sehen. Und ich finde ehrlich gesagt auch ein offen ausgetragener Streit, wo alle irgendwie mit einem blauen Auge und einem ausgeschlagenen Zahn rausgehen, das endete dann, also gefühlsmäßig war das so, wie wenn man früher sich so anfängermäßig mit jemandem geprügelt hat und dann die Augen zumachte und alle so anfing aufeinander einzuschlagen und dann macht man die Augen auf und dann guckt man, wie das dann so aussieht und dann waren alle irgendwie so leicht lediert. Ich meine, das lernst du dann ja schon, wenn du aus der Unterhaltung kommst, dass das glaube ich, schon was Produktives sein kann, wenn du dich streitest und wenn du vor allem dabei jetzt nicht respektlos bist, war ja wirklich nicht, respektlos war das nicht, wir waren einfach beide angefasst und ich habe gedacht, warum, was ist denn jetzt hier los und was habe ich denn jetzt gesagt, wollen wir nicht einen Schritt zurück machen? Ich glaube, die Matrixen knirschen auch aneinander irgendwie, wir denken auch vielleicht in anderen Mustern und sind natürlich auch beide in erster Linie irgendwelche
eitel
Talkfuzzis, ja natürlich, eitel Talkfuzzis und eben keine Experten zu irgendeinem Fachgebiet, außer vielleicht zu medialen Wirkungen. Und ich dachte echt, darum ging's. Also wirklich, bei aller Bescheidenheit, aber wenn ich eine Sache, glaube ich, wirklich ganz gut einschätzen kann, dann wie Dinge wirken und was passiert, wenn man Sachen in den Medien macht und wie man mit Medien arbeitet. Und ich finde das...
Ich hoffe, es führt jetzt nicht zu einem längeren, größeren Bruch zwischen dir und Markus Lanz. Nein. Ich war ja auch 3-mal bei ihm in der Sendung, 3-mal in einem Jahr, glaube ich. Und beim 3. Mal war ich so genervt und habe auch darum gepöbelt, weil er mich 3-mal mit der gleichen Story vorgestellt hat in 3 Sendungen, glaube ich. Aber grundsätzlich mag man den ja. Also ja. Ich jedenfalls auch, muss man sagen. Ich finde, das ist immer noch eine gute Sendung,
Wir hätten uns doch nicht an einen...
Und ich hoffe, ihr werdet wieder zueinander finden.
Wir haben uns dann doch schon wieder irgendwie in den Arm gelenkt. Natürlich, also wir sind ja nicht wütend auseinandergelaufen und dann irgendwie auf verschiedenen Fahrrädern weggefahren, sondern wir sind schon mit dem Tandem wieder zurück nach Mainz gefahren. Aber das ist natürlich, war eine aufregende Situation, eine herrliche Schlacht, würde ich mal sagen.
Und das alles nur wegen Corona, aber und das alles wird natürlich
nein, das war nicht nur wegen
durch die
Corona.
Medien gezogen und jeder hat eine Meinung dazu. Selbst mich schreiben Leute an, wieso kannst du bloß mit Jan Böhmermann zusammen? Das ist ein schrecklicher Mensch, der keine andere Meinung zulässt und so. Das peitscht das Volk gerade auf und alle sind unheimlich sensibel.
Ja, aber wir müssen.
Alle sind auch müde davon, alle sind empfindlich.
Aber ich finde, man sollte auch nicht sein Leben anfangen, in Bildschlagzeilen zu denken. Das ist einfach wirklich ein Medium von 1950. Und ich kann das verstehen, dass das irgendwie natürlich reizvoll ist, das Leben auf unterkomplexe Schlagzeilen mit großen Buchstaben runterzubrechen. Und das funktioniert sicherlich auch gut als Geschäftsmodell. Also zumindest jetzt digital, Print glaube ich jetzt eher nicht mehr so. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es vielen Leuten dass irgendwie was gibt und Halt gibt. Aber ich glaube nicht, dass das die Richtung ist, in der man so Diskurs oder Debatte ausrichten soll. Und natürlich geht es nicht um Verbote. Warum geht nicht um Verbote? Natürlich nicht. Es geht um die Frage, ob...
Vielleicht kriegt Henrik Stricke noch eine eigene Late-Night-Show, wo er jeden Abend...
Optisch würde das funktionieren und auch inhaltlich...
Er sieht immer wirklich sehr gut
aus. Er sieht wirklich sehr gut aus. Und auch wirklich zu Zeiten, wo wir rumgelaufen sind, wie irgendwie Catweasel, sah der immer aus, als wäre er gerade frisch irgendwie aus der Schere gefallen beim Friseur, beim Top-Friseur. In Bonn, irgendwie in der Bonner Hofburg, der oben über der, wo die Autos unten durchfahren, da sitzt in Bonn sitzt da der Top-Friseur, der nur für Henrik Strick extra aufgemacht hat. Na, also ich hätte mir einfach sowas, vielleicht war ich dann auch naiv gedacht, vielleicht sagt dann, ja, wir hätten das vielleicht mal einordnen sollen oder dass wir auf dieser Ebene weiterreden. Das war sofort. Das kann auch sein, dass es die Kirche war, die uns da irgendwie so irgendwie diese Bedeutung vorgeheuchelt hat, die wir natürlich nicht haben, als Fuzzis. Aber es war am Ende irgendwie ein. Auch eine schöne Erfahrung.
Es war eine schöne Erfahrung. Wenigstens warst du mal im Hamburger Michel.
Nee, und ich habe danach auch gedacht, ey, ich muss jetzt auf jeden Fall mit irgendjemandem Bier trinken. Das ist ja nun wirklich ein Gefühl, was ich nicht so oft habe. Und ich war so froh, dass du in der Stadt warst, ehrlich. Und dann habe ich angerufen.
Ja, ich war in Hamburg. Ich habe ja gespielt. Mein Konzert war gerade vorbei. Weißt du, was das Gute bei meinen beiden Konzerten war? Oder auch das Schlechte? Es waren sehr strenge Auflagen. 2G-Peter zieht das Ding voll durch. Erstmal ganz kurz, ich hatte 2 unglaublich tolle Auftritte in Hamburg. Am ersten Tag war Stoppock der Musiker dabei. Am zweiten Tag kam Olli Dittrich vorbei und hat mit mir 2 Songs gespielt. Cool. Was für mich eine unglaubliche Freude ist, weil Olli, wir haben nicht geprobt, kommt abends an, Viertelstunde vom Auftritt, setzt sich auf die ein Schlagzeug und wir spielen 2 Songs, es klappt alles und ich hatte wirklich 2 tolle Abende in meiner Heimatstadt, Familie war da, alles war ein bisschen auch, du kennst es ja, wenn die Familie da ist, ist man immer ein bisschen angespannter, da muss man aufpassen mit den Sprüchen und so, ja. Aber es hat total Spaß gemacht, aber es durfte keiner Backstage, der nicht einen wirklich tagesaktuellen Corona-Test dabei hatte und so waren meine ganzen Saufkumpel das erste Mal, das konnten die gar nicht glauben, ich lasse alle immer rein, ich habe ein gutes Herz. Aber ein paar haben angerufen, ey, wir stehen hier, lass mich nochmal nach hinten und so. Ich saß da alleine mit meinen Eltern und dem Rest der Familie Backstage mit meiner Band und sonst kam keiner rein. Also Olli musste da auch irgendwann wieder weg. Und Tommy Schmidt Tommy Schmidt und Caro Dauer, die kamen vorbei, da habe ich mich sehr gefreut. Die waren auch da, habe ich noch nicht mal gewusst. Also so Celebrities, die auf mein Konzert gehen, ohne mir das sogar zu sagen. Es war...
die waren und dann da und dann, jedenfalls, waren die auch Backstage dann bei dir oder wie?
Die waren auch Backstage bei mir. Das heißt, Tommy Schmidt, ganz lieber Kollege, ganz liebe Grüße. Habe ich mich sehr gefreut. Ich glaube, es hat ihm sogar gefallen. Ich glaube, er hat es nicht nur gesagt aus Kollegengründen, sondern er fand es wirklich.
Ist nur eine Frage der Zeit, bis eines Tages auch irgendwie Tom und Heidi mal bei dir stehen. Kann ich mir schon vorstellen. Auf einmal, hi Olli, wir hören
über deinen Podcast. Wir sind herzlich willkommen bei mir.
Sind doch jetzt auch Podcast-Kollegen bei Spotify.
Naja, und deswegen, weil Backstage nichts los war und wir um 23 Uhr eigentlich, also um 10 war das Konzert durch, aus Lautstärkegründen so, habe ich deine Nachricht bekommen, du bist noch in der Stadt und bin dann gleich hingefahren zu dir. Wie das ein echter Kumpel
hat. Und, dann
saßen wir an der Alster auf der Bank.
Ja, wir saßen an der Alster auf der Bank und ich hatte ohnehin schon den ganzen Tag über das Gefühl, dass wenn man so durch Hamburg läuft und es war irgendwie so ein schönes Wetter das ganze Wochenende und ich habe gedacht, ich glaube, ich bin hier in der Touristenattraktion, weil ich morgens einen Termin hatte in Billstedt und bin da irgendwie 35 Minuten auf dem Roller durch die Stadt gefahren, also einfach auf dem E-Scooter durch die Stadt gefahren, auf so einem
Gleitding. Und alle haben dich gesehen.
Und ne? alle, und ich habe dann, scheiße, ich habe die Maske jetzt nicht auf. Und alle auch so, ey, ist er das? Ist er das? Ist er? Und dann sind die Dinger so scheiß langsam, dass man auch die Gespräche noch hört. Nee, das ist er nicht. Und wieder der Nächste. Ich habe, glaube ich, Hamburgs Touristenindustrie, habe ich, glaube ich, ja ordentlich... Millionen.
Also Jan Böhmermann, das Musical.
Ja, so ein bisschen, wenn Udo Lindenberg nicht mehr bereit ist, irgendwie für Geschichten für Touristen zur Verfügung zu stehen, dass man ihn irgendwie vorbei hat huschen sehen, irgendwie in St. Pauli in der Bar. Das ist ja so das Phantom von Hamburg. Ich habe Udo gesehen.
Ich habe gehofft, dass er noch einer, der geht nämlich immer abends um die Alster joggen, dass er noch an uns vorbeiläuft.
Ja, der ist ja in Wirklichkeit, der ist ja muskulös. Der ist wie der junge Wolfgang Job, der ist ja wirklich, hat ein Body, ey. Und es gibt über Udo Lindenberg, eigentlich wenn man in Hamburg ist als Auswärtiger, muss man eigentlich mit der Udo Lindenberg-Geschichte zurückkommen. Und wenn der nicht mehr möchte, dann könnten wir uns theoretisch immer an so Hotspots in Hamburg halb erkannt und halb unerkannt aufhalten, damit es so Legenden gibt. Ich habe Olli Schulz im Jungfernstieg gesehen. Ja, der hat zusammen mit Jan Böhmermann hat eine Wurst gegessen. Die haben wie Susi und Sträuche jeder von einer Seite angefangen zu essen. Und ihre Münder haben sich in der Mitte getroffen. Das stimmt doch nicht. Doch, und dann kommt noch einer. Ich war ein Jahr später da. Der haben die das schon wieder gemacht. Und dann gibt's so Geschichten von uns dann. Und ich habe gehört, der Olli wohnt in 4 Jahreszeiten. Und Jan, der wohnt irgendwie bei Peter Tschentscher unter einem Schreibtisch. Da ist ein Geheimversteck.
Ja, da war Sonntag Kicken mit Herz mit Peter Tschentscher. Ich habe es nicht mehr geschafft, weil ich nach Papenburg musste. Zum Konzert, das war natürlich krass. Papenburg, ne? Nach 2 großen Konzerten dann doch ins Dörfliche zu gehen. Mhm. Und ich habe ein bisschen kürzer gespielt, weil ich habe gewusst, noch ein Lied mehr gegen 21.30 Uhr. Mhm. Und das wird hier eine große Saufparty. Ich habe schon gehört, Olli und so. Trotzdem auch ein super Konzert gewesen. Papenburg auch sehr nett gewesen. Aber wenn du weißt, du bist auf dem Dorf, wenn einer aus dem Publikum dir 4 Krüge Bier auf die Bühne stellt und sagt, nun trink doch mal ein. Ich bin der Sven. Und dann, das passiert dir halt nicht in der Großstadt. das passiert ja halt irgendwie, wenn du ein bisschen ländlicher spielst.
Wir hatten,
war auch ein schönes Konzert.
Wir hatten vor allem am Abend noch ein Pärchen kennengelernt, was in Papenburg auf deinem Konzert war, was aber am Abend vorher noch in Hamburg war. Und dann standen wir da rum und dann, ey, Olli, wir sind morgen bei deinem Konzert. Was ist denn hier, Familientreffen oder was ist hier los?
Und die haben noch ein Foto mit uns beiden gemacht, was wirklich nicht häufig vorkommt, dass man ein Foto mit uns beiden gleichzeitig
bekommt. Das ist wirklich, das ist wie es Yeti und Bigfoot
Yeti und Bigfoot zusammen auf einem Bild.
Yeti und das Ungeheuer von Loch Ness. Ey, nee, aber dann, ich muss eine kleine Geschichte noch, weil ich noch, ich hab gedacht, okay, wenn es, ey, Olli, komm, ich war voll aufgeregt. Und ich bin ja wirklich, bin nicht so ein Biertyp und so, aber hab dann gedacht, okay, ich muss jetzt ein Bier organisieren. Und dann wollte ich im Hotel ein Bier organisieren, aber es ist ja Sperrstunde in Hamburg um 23 Uhr.
Und die sind da rigoros.
Ja, und dann hab ich gesagt, ich hätte gerne noch ein Bier, kann ich Ihnen nicht mehr ausschenken, Sie können noch eins mit rausnehmen. Aber es zählt das Datum, die Zeit, die auf dem Bon ist. Und dann habe ich tatsächlich einen Bon, wo drauf steht 22,59. Und dann sagte der Kellner zu mir, ja, letztens war hier ein berühmter Politiker, der hat gesagt, ich möchte um 10:55 ein Bier. Habe ich gesagt, ne, bist du bescheuert? Du kriegst keins von mir. Sag doch
den Namen vom Politiker
ruhig. Sag ich, nee, hab den Namen nicht gehört. Wollte ich natürlich jetzt nicht, sonst um Olaf Scholz nicht in Schwierigkeiten zu bringen.
Nee, natürlich nicht.
Nein, natürlich nicht.
Es gibt wir übrigens Neuigkeiten von der Podcast-Front. Nicht nur die Kaulitz-Brüder haben einen Podcast, nicht nur Lanz und Precht, sondern der Hamburger Friedhof Ohlsdorf hat auch einen Podcast, wurde mir gesagt.
Moment
jetzt
mal.
Ist es soweit. Jetzt fangen die Friedhöfe an, auch noch einen Podcast. Keine Angst, keine
Ahnung. Die lebenden Menschen sind fertig.
Es gibt schon drei Teile. Wollte ich aber sagen, für alle liegen viele Prominente. Ich weiß nicht, worum es da geht. Auch Freunde von mir liegen da. Friedhof Ohlsdorf hat jetzt einen eigenen Podcast. Was kommt als nächstes?
Wie skrupellos will Spotify noch werden, um Cash zu machen.
Ich glaube, es ist kein Spotify Original, aber Ohlsdorf, der Friedhof Ohlsdorf hat einen eigenen Podcast. Das finde ich auch wirklich gut.
Das ist nicht schlecht. Ich habe übrigens, fällt mir gerade noch mal ein, habe ich noch gar nicht von erzählt. Ich habe übrigens auch Dr. Drosten persönlich kennengelernt, der bislang ein virtuelles Phänomen war. Ich dachte, den gibt es überhaupt nicht. Oder der hat sich irgendwie Attila Hildmann und seine Telegram-Crew ausgedacht, damit sie was haben, wogegen sie sein können. Aber den gibt es tatsächlich.
Und ich denke immer, wir haben den schon mal persönlich getroffen, aber wir haben nur mit denen zweimal eine Sendung gemacht. Aber ich habe das Gefühl, als wenn Krischi und ich sage jetzt mal Krischi ganz kurz, also schon mal uns irgendwo begegnet sind. Aber ist ja gar nicht so.
Ne? Vielleicht in einem früheren Leben. Vielleicht war der früher beide Virologen oder beide Viren.
Wir waren beide Viren vielleicht, genau. Wie war das?
Das war ganz toll. Er ist unglaublich groß, knapp 3,50 Meter. Und das war ein ganz schöner Abend in der Urania in Berlin, wo das eigentlich, ohne da jetzt näher drauf einzugehen, das Schönste war, dass da Leute gesessen haben, die so ganz anders sind als so normale Medienfuzzis, die ich normalerweise so kenne, und einfach schlauen, lustigen Leuten bei interessanten Gesprächen gelauscht haben. Es war eine ganz tolle Podiumsdiskussion. Drei Preisträger, Professor Sandra Ziesek, Dr. Drosten und Antje Boetius vom Alfred-Wegener-Institut. Ich habe doch mal von dieser Doku erzählt über die Mosaik, dieses Schiff, was da oben hochgefahren ist und im Eis. Das hast du auch gesehen, weißt du, diese krasse.
Ja.
Und das ist die Direktorin dieses Instituts in Bremerhaven und die hat auch einen Preis bekommen für Wissenschaftskommunikation von Elke Büdenbender, der Frau vom Bundespräsidenten, der ich dann am Abend noch erzählen konnte, dass ich unter ihren ersten 20 Facebook-Freunden war. Weil sobald wir mitbekommen haben in der Redaktion, dass hier Steinmeier es wird und auch von der Frau die Rede war, dann haben alle sofort angefangen, die Facebook-Seite zu suchen und da waren viele Kolleginnen und Kollegen von mir unter den ersten und ich war Nummer 20, der 20. Like auf der Facebook-Seite hier.
So eine wichtigen Themen wurden auf dem Virologentreffen dann.
Habe ich dann ihr gesagt und dann hat sie überhaupt nicht gewusst, dass sie bei Facebook ist und dann ist sie abgehauen mit irgendwie 7 Limousinen und einem Helikopter und ist dann zur nächsten Preisverleihung. Aber das war sehr spannend, weil
hat Christian Drosten sich gefreut über deine Laudatio?
Ja, ich habe mir auch ehrlich gesagt echt Mühe gegeben. Also wirklich sehr lange dran gesessen und war auch.
Kann man aber nirgendwo nachgucken.
Natürlich wahrscheinlich. Natürlich nicht. Keine Ahnung, ist verboten worden von Julian Reichel. Ich weiß es nicht. Nee, gibt's irgendwo nicht. Irgendwie nicht. Wurde nicht gestreamt. Ja. Aber war auch ganz erholsam, dass mal was nicht gestreamt wird.
Einfach nicht. Ja, finde ich auch. Finde ich auch immer ganz gut.
Nur für den Abend.
Ich finde es auch gut, wenn schon, also ja, manchmal ist das wirklich ganz gut, wenn was Besonderes unter sich bleibt, sozusagen, kann man
ja sagen. Ja, oder wie wenn man an einem schönen Ort ist, da macht man keine Fotos, sondern nimmt die Eindrücke einfach mit und trägt die mit sich rum.
Ja, was wollte ich? Ich habe ein bisschen auch für Unruhe gesorgt auf der Bühne bei meinen Konzerten. Ich habe nämlich folgende Theorie aufgestellt.
Corona gibt's nicht.
Corona gibt's gar nicht. Kannst du dich daran erinnern, dass im Sommer Olympia war? Hast du dir irgendwas hier reingezogen? Nee, ne?
Doch, ich habe so ein bisschen was geguckt, aber die Zeitverschiebung hat mich fertig gemacht.
Ja, und die Leute sind da so durchgedreht wegen dieser deutschen Reiterin mit dem Pferd. Ja, das Pferd so gehauen, das Pferd ist nicht gesprungen. Da haben sich alle, sind auf einmal alle Tierschützer so hochgekommen. Aber ganz ehrlich, ich fand, Pferde fand ich schon immer arrogante Tiere. Und vielleicht war das auch zu Recht mit dem, weil keiner weiß, wie die Tiere nachts, also man sieht die Tiere immer nur vor der Kamera, die Pferde, ne? Und da sind die immer so schön und so. Aber weißt du, wie die im Stall sich benehmen? Und vielleicht war das ja auch einfach, ich finde Pferde wirklich überheblich. Vielleicht war das auch begründet, das Pferd zu schlagen. Ich will das jetzt nicht sagen, dass man Pferde oder Tiere quälen soll, generell. Ja, aber du weißt, was ich meine. Man sieht das Pferd immer nur bei Olympia. Ansonsten ist das Pferd ja genauso auch von Kameras verschont. Und wie sich das da benimmt, das weiß keiner.
Man kennt die Backstory nicht hinter diesem Verhältnis zwischen der Reiterin und dem Pferd. Aber ich finde das einigermaßen bemerkenswert, dass bei dieser Disziplin die Pferde offensichtlich ausgelost werden. Und dann haben die wohl eine halbe Stunde Zeit, das irgendwie einzureiten oder irgendwie in dieselbe Schwingung zu kommen.
Einfach nur mal einreiten.
Und dann wird irgendwie gepfiffen und dann geht's los. Stell dir mal vor, das wäre bei anderen Sportarten auch so. Ja, ihr seid 22 Mann, jetzt wird erstmal ausgelost, wer mit wem in der Mannschaft. Ihr könnt euch eine halbe Stunde kennenlernen und dann geht das los, das WM-Finale. Und wer Weltmeister wird, der kriegt dann hier den Pokal. Stell es mal vor.
Ist aber auch wirklich so komisch random, ne? Das Pferd, du musst ja mit dem Pferd eine Einheit bilden.
Ja, stell dir mal vor, wenn die das nicht nur auf irgendwie das, nicht nur Pferde auslosen würden, sondern sogar das Tier, auf dem man dann reitet. Einfach nur reiten als Disziplin. Und du hattest ja passe Pech, weil du irgendwie, keine Ahnung, auf einem Wiesent oder sowas reiten musst. Oder auf einer Katze. Oder sowas.
Wäre, glaube ich, oder ja, auf einem Bison. Bison? Wie heißt das Ding nochmal? Bison, ne?
Bisum.
Nee. Bisum. Nee, das ist Husum. Husum und Bisum. Das sind die beiden Städte da hinten im Norden.
Huso. Auf dem Huso geritten.
Auf dem Huso musst du dann reiten.
Aber stell mal, das wäre eine geile Disziplin für Olympia. Skateboard hat sich ja jetzt durchgesetzt, wo diese ganzen 14-jährigen Mädchen immer Goldmedaillen erfahren und so. Wenn jetzt in, keine Ahnung, in 20, 30 Jahren so Instagrammable-Sportarten, so neue entstehen, wie dieses komische, diese Sportart, wo man von so einer Treppe auf ein Trampolin sich fallen lässt und dann wieder durch die, da so hochgeschleudert wird und wieder oben so steht, als würde man in Zeitlupe landen und dann so geile Tricks macht. Also was eigentlich eine Fortsetzung von Turmspringen ist. Oder reiten, aber die Tiere werden ausgelost. Das wäre 100% bei Instagram oder bei TikTok ein Riesenhit. Also für 20 Sekunden.
Das ist das Gute. Du musst nur so wenig irgendwie, so, die gehen ja nur 20 Sekunden, die Videos. Da kannst du immer nur ganz wenig zeigen, das reicht dann alles.
Für zwei Storys. Die Sportart, es geht genau zwei Storys und kriegst ein Tier zugelost und dann musst du zwei Storys lang performen. Und wenn die zwei Storys abgelaufen sind, dann wird bewertet von Richtern. Fertig.
Neue und dann Sportart. Reicht das aber auch.
Ja, und dann, neue Sportarten, da frage ich mich, wie das gemacht wird. Neue Sportarten, beim Internationalen macht das dann irgendwie Thomas Bach, der Chef vom IOC, sucht sich das dann selber raus, gibt es da ein Gremium, wird das mit der Macht der Dialektik, der Debatte, des Diskurses
würde gerne mal so eine Sport, also ein Spiel für Olympia erfinden. So erst mit dem Medizinball, dem anderen auf den Kopf werfen, irgendwas Bescheuertes, weißt du, was ich meine? Mhm. Dann mit dem Fahrrad 500 Meter fahren, also sowas. Weißt du, was ich immer gerne gucke inzwischen auf RTL? Mhm. Top Dog, wo so Hunde so Tricks machen müssen. Juri würde da total versagen. Also, das ist, kennst du Top Dog schon?
Kenn ich nicht. Hast du Juri das mal gezeigt oder hast du das erstmal nur alleine geguckt?
Ich guck das immer nur alleine. Juri liegt da daneben, jetzt klingelt's hier bei mir, da muss ich ihn mal kurz wegdrücken.
Kannst auch ruhig rangehen.
Nee, nicht in der Sendung, das mache ich nicht. Es ist die kleine Mittwochssendung, die gar nicht so lange geht. Am Sonntag habe ich einen Auftritt in Hamburg für alle, die Lust haben. Peter Licht hat ein neues Buch geschrieben.
Grüß ihn mal schön.
Ja, ich mag den sowieso sehr, sehr gerne. Ich mag seine Musik schon seit Ewigkeiten. Ja. Und wir sind uns noch nie begegnet. Und wir begegnen uns das erste Mal am Sonntag in der Leishalle in Hamburg auf der Bühne, wo er sein neues Buch vorstellt. Und ich bin dann der Giovanni Di Lorenzo und werde ihn interviewen. Und wir werden zusammen ein bisschen Musik machen. Und er liest aus dem Buch, ich habe es schon gelesen. Und es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Buch geworden. Es ist Kapitalismuskritik, es ist aber auch melancholisch. Es ist einfach er hat eine sehr tolle eigene Art zu schreiben. Ich habe es wirklich sehr gerne gelesen und freue mich drauf, dass wir uns Sonntag das erste Mal auf der Bühne eigentlich begegnen werden. Das ist dann auch nach meinem letzten Auftritt. Ich spiele jetzt noch einmal in Luxemburg. Mittwoch bin ich in Luxemburg.
Du bist also in heute. Luxemburg?
Ja, spiele ich im ganz kleinen, für 350 Leuten in so einer Open-Air-kleinen Arena. Dann bin ich noch in Dinslaken, da war ich glaube ich auch
Dinslaken,
noch
Dinslaken, das ist die Stadt von Michael Wendler. Die Wendlerstadt, Dinslaken.
Da kommt mich Ralf Rute auf alle Fälle besuchen, der hat sich schon angekündigt. Und am Freitag spiele ich mein letztes Konzert
für dieses ganz Jahr kurz, Ralf Rute kommt? Ja. Tommy Schmidt, Caro Dauer, Ralf Rute, Heidi Klum.
Ich bin das für die Celebrities, was Marius Müller-Westernhagen in den 90er waren. Als Boris Becker und, genau. Und Gerhard Schröder zu den Konzerten von Westernhagen gekommen sind, so kommen jetzt die Promis zu mir. Stell dich ein, der Celebrities. Es ist so, als wenn du in den Hamptons wohnst. Also so auf dem Olli-Schulz-Konzert. Da denkst du, bin ich auf den Hamptons oder was? Nur Promis hier?
Ah, Sandy Meyer-Wölden ist gerade in den Hamptons. Freunde besuchen, habe ich bei Instagram gesehen.
Elias Mbarek Marek ist auch da, habe ich auch.
In den Hamptons?
In den Hamptons.
Oder in den Hensens.
Keine Ahnung. Er ist in den Hamptons, der ist da auch da gerade. Hat Scampis gegessen.
Ach so, Scampis in den Hamptons.
Scampis in den Hamptons.
Scampis in den Hamptons. Ah, das ist ein guter. Scampis ist, könnte aber auch ein, so ein Anfang 2000er, so ein Pop-Literaturtitel sein. Aber einer von der dritten Generation der Autoren, die noch so Moritz von Uslar und Benjamin von Stuttgart-Barre nur hinterhergelaufen sind. Hier nochmal von irgendwie, keine Ahnung, von Fabian, hießen die Fabian, Florian, Daniel von Steppek.
Donnersmark.
Daniel von Donnersmark. Es gab ein bisschen in den Hemden.
Daniel von Donnersmark, sein neues Buch.
Und dann hat er aber lange nichts mehr geschrieben, weil er so ein schwieriges Problem mit Drogen hatte und so. Und dann ist er erstmal weg gewesen.
Scampis in den Hemden ist aber auch eine bitterböse Abrechnung mit der Celebrity-Welt.
Ja, und auch mit Gosch Sylt. Ah, nee, das war Gosch. Aber das war kriege ich übrigens nie raus, dass Stuttgart Barre in einem seiner Bücher mal beschrieben hat, wie es hinter den Kulissen bei Gosch Sylt aussieht. Und dass er irgendwie beschrieben hat, wie schmuddelig der Boden ist. Und immer wenn ich den, also wie ich seit so als Teenager gelesen.
Wo wurde das gemacht?
In einem Buch hat er beschrieben, wie er irgendwie.
In Blackbox oder sowas?
Ich glaube, ja, wie er irgendwie, hat er Gosch Sylt beschrieben. Also eine Filiale von Gosch Sylt. Ich glaube nicht so diese Mutterfiliale. Und ich, immer wenn ich diesen Laden sehe in anderen Städten, dann muss ich immer an diese Beschreibung denken. Ich möchte ganz kurz, weil wir gerade darüber gesprochen haben und ich habe gerade gescannt, wir haben keinen Song von Peter Licht auf unserer Fidi und Bumsi Playlist.
Doch, ich habe neulich eins draufgepackt, aber ich würde auch noch eins draufpacken von Peter
Licht. Hast du eins draufgepackt?
Beide machen wir jetzt eins drauf. Okay, sag du zuerst.
Ich würde sagen, warte mal, Kapitalismus heißt es, glaube ich, ne?
So hieß die
Das Lied vom Kapitalismus.
Super Song.
Von Peter Licht, ja.
Und ich pack noch einen ganz alten Hit von ihm rauf. Wie heißt denn der nochmal? Hier, Wettentspannen.
Auch ein schönes Wort. Auch grüß ihn mal schön. Wie ist denn sein derzeitiges Konzept mit dem Gesicht zeigen?
Ich glaube, er zeigt sein Gesicht und ich habe ja immer noch gedacht, dass der das alles, ich habe ihn immer ein bisschen dafür bewundert, dass der das so rigoros durchgezogen hat, keine Fotos im Internet, und ich habe auch gedacht, der seine Platten wird nicht auf Spotify veröffentlicht, ich habe mal Peter Lichter eingegeben, aber die gibt's alle bei Spotify, man muss nur Peter Licht in einem Wort schreiben, das habe ich, glaube ich, neulich schon mal gesagt, aber er hat sich ein bisschen der Welt, glaube ich, geöffnet. Das muss er also, wenn er mit mir auf die Bühne geht, hat er keine andere Wahl, das
offensichtlich.
Muss man wirklich mal sagen.
Das ist ja übrigens auch, das finde ich ganz toll bei Max Gold, der hat, glaube ich, kürzlich ein längeres Interview gegeben und irgendwie ist ja nicht mehr ganz so scheu wie früher, was irgendwie, ich freue mich da immer total drüber. Ich würde gerne, wahnsinnig gerne mal, wenn es wieder losgeht, wieder zu einer Lesung zu Max Gold gehen. Ich hoffe, dass der das noch macht, überhaupt noch Lesungen.
Ich glaube, der gibt noch welche. Ich war 5-6 Mal früher, also ganz oft bei dem. Ich habe es immer genossen.
Ich glaube, 3-mal allein war ich in der Kulturetage in Oldenburg.
Es ist eigentlich abgefahren, dass man das, also meine Bewunderung gilt immer Künstlern, die so unnahbar sind, dass die wenig von sich preisgeben. Dabei ist es auch ein bisschen Quatsch, das zu bewundern, weil man selber sich nun mal entschieden hat, was zu erzählen, weil es nun mal in meiner eigenen Natur liegt, so auch nicht alles von mir oder so, aber man bewundert immer Leute dafür, die so alles fernhalten und nur durch ihre Kunst und ihre Arbeit, sage ich mal, eigentlich sprechen.
Ja, ist glaube ich ziemlich stressfrei oder wesentlich stressfreier. Wenn man
Obwohl, mir hat mal Philipp von Deichkind erzählt, dass die ja immer mit Masken auftreten und dann irgendwann waren sie mal bei einer Veranstaltung und auf dem roten Teppich und dann haben alle gefragt, wer die sind und keiner hat ein Foto mit denen gemacht, weil dann dachten die, komm, heute feiern wir uns mal ab und so, da hat mir es Porky erzählt, ich weiß es nicht mehr, und keiner wusste dann, dass es Deichkind ist. A, ist das geil, du kannst bei Rock am Ring Headliner machen und danach dich über das Volks mischen, weil die meisten Leute nicht wirklich dein Gesicht kennen. B, kann das auch mal nerven, wenn du dir mal einen kleinen Ego-Boost abholen willst. Und das brauchen wir ja manchmal alle. Mein Ego-Boost waren die beiden Tage in Hamburg, wirklich.
Ja, also es war jetzt nicht so schlimm, dass wir abends nochmal irgendwie mit dem Auto über die Reeperbahn gefahren sind, um uns einen Ego-Boost zu holen. Aber es war kurz davor.
Die war überfüllt, die Reeperbahn.
Wir sind abends mit dem Auto über die Reeperbahn gefahren.
Wir beide sind am Samstagabend über die Reeperbahn gefahren.
Einfach abends so lang gefahren.
Und keiner hat uns gesehen, zum Glück, weil die Scheiben verdoppelt waren. Oder weil die Leute alle besoffen waren.
Und zwar hast du mich mit dem Satz dahin gelockt, ey, es ist Samstagabend und es ist Sperrstunde. Ich will mal sehen, wie das aussieht, wenn das leer ist. Und dann kamen wir da an, Alter, und das sah wie Oktoberfest. Erster Tag Oktoberfest war
das,
Alter.
Das war wirklich mega voll.
Und keiner hatte eine Maske auf, ne? Nichts, niemand.
Ein paar, wenige.
Und das war wirklich, also wir können das rausschneiden, wenn dir das unangenehm ist, aber es war wirklich total niedlich, dich in deiner Heimatstadt mal zu sehen. Und das war wirklich so ein, hier ist das und das, hier ist das Dogs.
Ich habe auch sofort, als wir gefahren sind mit dem Wagen, Jan ist gefahren, habe ich sofort angefangen zu sabbeln und habe dann aber gemerkt, das langweilt jetzt auch, wenn ich jetzt anfange. Guck mal hier, da habe ich mal gewohnt.
Nee, ich fand das total geil. Habe ich doch in Fee gesagt auch gemacht, als wir da waren. Und da warst du auch so mittelinteressiert, wo ich da irgendwie mal einen Zahn ausgeschlagen habe an diesem Wal oder so.
Nee, das fand ich schon interessant auch.
Ja, aber Hamburg ist noch was anderes als Fee gesagt. Das ist schon geil. Und hier im Dogs habe ich gearbeitet. Hier, da wurden mir die Zähne ausgeschlagen.
Vor Hesburger hatten sie mir die Schneidezähne ausgeschlagen, so einen Typen.
Und war Lucullus, genau, der Lucullus-Imbiss damals auch schon so groß beleuchtet?
Lucullus gibt es seit 20, 25 Jahren. Davor war das einfach nur ein Scheißhäuschen. Und da haben sie einfach dieses Ding davor gesetzt.
Irgendwann haben sie eine Currywurstbude draus gemacht.
Es läuft wie geschnitten Brot. Ja, ne? Ja. Ach, ist auch immer wieder schön. Fand ich sehr schön. Hättest auch gerne noch am nächsten Tag mit dir irgendwie da ein bisschen rumgefahren und dir die Städte meiner Jugend gezeigt. Aber das machen wir alles noch, wenn wir noch ein bisschen älter
wenn
sind.
Wenn wir ein bisschen älter sind.
Wenn weniger gefragt sind.
Ja, genau. Ich hätte dir gerne mal dich mal in den E-Scooter eingewiesen, weil ich kann mir vorstellen, dass es auch eine schöne Activity ist, die wir zweimal machen können. Ohne Maske, ich habe euch auf dem E-Scooter.
Ja, das Problem ist, ich bin 1,95, genau wie du. Und wenn wir auf dem E-Scooter gut, dann haben wir so eine komische Körperhaltung. Das sieht man aus wie ein Opfer.
Aber ich finde das schön, wenn man als öffentliche Person, der immer unterstellt wird, dass sie großkotzig ist, ab und zu mal ein bisschen gebückt und ein bisschen gehandicapt durch die Gegend läuft, damit die Leute sehen, dass man ein normaler Mensch ist, wie jeder andere auch.
Genau. Auch wir müssen sterben, nicht nur ihr. Nicht nur unsere Zuhörer, auch die beiden Protagonisten dieses Podcasts.
Der Weg.
Hoffentlich alles in langer, langer Zeit.
Der Weg ist vorgezeichnet. Uns trifft alle dasselbe Schicksal. So fuck it. So fuck it.
Genau. Genießt das Leben. Vielen Dank fürs Zuhören. Sonntag gibt es wieder eine pickepacke vollgefüllte Sonntagssendung mit allen Rubriken, mit kleinen Gags, mit neuen Sachen, mit dem, was ihr liebt, wofür ihr uns schätzt. Also, sage ich jetzt
einfach mutmaßlich. Es kann auch sein, dass es richtig scheiße wird und wir müde und schlecht gelaunt sind. Ich habe mehrere Elektroautos getestet. Ich habe noch getestet den ID3, Jaguar E-Pace, den Mercedes EQ5, Volvo Geely Polestar 2. Und viele andere noch. Also ich könnte auch noch mal so einen Elektro-Neuklapp machen. Ich müsste dafür aber noch einen Jingle bauen. Das könnte also noch ein paar Wochen dauern. Elektro-Jan. Ich möchte in die E-Mobilitätsecke einsteigen.
Wir wünschen euch eine friedliche Restwoche. Streitet euch nicht mit Markus Lanz, wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendwo mit ihm triell zu sitzen. Und
wenn ihr euch streitet mit Markus Lanz, dann hinterher von der Bühne gehen und sagen, so ist das nun mal. Ab und zu muss man sich auch mal streiten und dann verträgt man sich auch wieder und dann geht das Leben auch weiter. Wir müssen mal lernen, Positionen auszutauschen. Das war ja nun nicht unhöflich, wir waren nur beide angefasst und beide auch so mittelsouverän, aber so ist das
nun mal. Du bist schon manchmal eine ganz schöne Bitch.
Ja, wenn wir Freunde wären, dann würdest du so eine Scheiße überhaupt nicht sagen. Dann würdest
du sowas überhaupt nicht machen.
Ja, natürlich bin ich ab und zu auch eine Bitch, aber it's a little bit auch, ist auch ein kleines bisschen, der gehört auch zum Beruf mit dazu, leider. Es tut mir manchmal auch leid, aber manchmal auch dann auch irgendwie nicht.
Ja.
Progression, aber Progression geht nur unter Schmerzen und am produktivsten ist, sich zu exponieren und seine verwundbaren Stellen zu zeigen. Dann ist man nämlich auch nicht anders als alle anderen, vielleicht.
Gebe ich dir recht. Habt eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war die kleine Boomer-Cringe-Ausgabe am 8. September 2021.
Ist schon 2021?
Ja.
Oh Gott, ich muss wieder Steuer machen. Bis Sonntag.
Tschüss.